Ich habe was ganz Schönes diese Woche bekommen im Gebet oder beim Beten früh. Und das wollte ich euch mitteilen. Und zwar lese ich sehr gerne Jesaja. Und im Jesaja gibt es Texte, die sind geheimnisvoll. Die sind richtig geheimnisvoll. Da sind Worte drin, die kann ich gar nicht verstehen. Und ich denke, das gibt vielleicht ohne den Heiligen Geist auch gar keine Chance, die zu verstehen. Und manchmal gibt es eine Offenbarung über einen Satz einer Textstelle und das ist so bewegend, so überwältigend. Und eins hatte ich diese Woche. Ich lese euch das mal vor, das ist aus Jesaja 26. Ich fange mal bei Vers 1 an. An jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Wir haben eine starke Stadt. Zur Rettung setzt er Mauern und Bollwerk. Macht die Tore auf, dass eine gerechte Nation, die einzieht, Treue bewahrt. Soweit so klar. Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, weil er auf dich vertraut. Auch klar. Wenn man bewährt ist in dem, was man glaubt, bewährt ist in dem, was man gelesen hat, was man erlebt hat und in Ruhe darüber ist, hat man Frieden. Das erlebe ich ganz oft. Ich fahre ziemlich gut mit der Methode, mir nur Sorgen zu machen über die Sachen, die ich wirklich bewältigen muss und nicht übermorgen, weil da ändere ich ja eh nichts dran. Und wenn irgendwas Gewaltiges auf mich zukommt, sage ich, wann liegt das an? In 2 Wochen, alles klar, dann lassen wir es in 2 Wochen. Und jetzt muss ich mir noch keine Gedanken drüber machen. Und ich erlebe das. Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, weil er auf dich vertraut. Zur richtigen Zeit ist immer Hilfe da. Vertraut auf den Herrn für immer, denn in Jahwe, dem Herrn, ist ein Fels der Ewigkeiten. Denn die, die in der Höhe wohnen, hat er niedergeworfen. Die hochragende Stadt, er hat sie niedergestürzt, hat sie zu Boden niedergestürzt, hat sie niedergestoßen bis in den Staub. Es zertritt sie der Fuß, die Füße der Elenden, die Tritte der Geringen. Und da hat es mich ein bisschen aus dem Rennen genommen. Es ist ja klar, also wir verstehen immer so, naja, Gott wirft den Stolz nieder. Und dann haben wir das Ende unserer Weisheit erreicht. Und hier steht es so, so machtvoll, so überaus kräftig, niedergestürzt in den Boden rein und Staub drüber und noch einmal niedergestürzt. Es steht 4-mal in einem Satz niedergestürzt, runtergeholt, nach unten gebracht. 4-mal in einem Satz. Denn die, die in der Höhe wohnen, hat er niedergeworfen. Die hochragende Stadt, er hat sie niedergestürzt, hat sie zu Boden niedergestürzt, hat sie niedergestoßen bis in den Staub. Das muss ein gewaltiges Ding sein. Das ist gewaltig. Und ich habe überlegt, wann hat es denn mal so richtig gekracht? Wann hat es denn mal so richtig gekracht? Das kann doch nicht nur mein kleiner Stolz sein. Gibt's doch gar nicht. Meine, wir sind auch manchmal ochsisch und da muss es auch manchmal richtig rumpeln in der Kiste. Aber so furchtbar niedergestürzt. Könnt ihr euch an die Stelle erinnern, dass geschrieben steht, der Stern, der vom Himmel fiel? Wisst ihr, wo es richtig gerumpelt hat in der Geschichte? Als der Teufel aus dem Himmel rausgeflogen ist. Als er gehen musste, mit seinem ganzen Stolz und mit seinem Hochmut, mit seinen hinterlistigen Ränken, mit dem er versucht hat, alles auf seine Seite zu ziehen, mit seinem Neid, mit seiner Eifersucht. Da hat's richtig gekracht. Das, denke ich, ist ein Anlass, der angemessen ist, 4-mal niedergestürzt und niederzubringen. Das Interessante ist, dass das Gleiche im Kapitel 25 auch schon mal steht. Da geht's ähnlich zu. Gut, lassen wir. Und dann kam es mir in den Sinn, da dachte ich, wenn Gott Stolz niedergestürzt hat, wenn Gott Sorgen niedergestürzt hat, wenn Gott Krankheit niedergestürzt hat, Neid runter, wer bin ich, dass ich das dann wieder auf den Thron hebe? Wer bin ich denn, dass ich das Ding wieder über mich stelle, dass ich mich darunter beuge, unter Sorgen beuge? Bin ich bescheuert? Es geht hier weiter, Der Pfad, ach ja, es zertritt sie, der Fuß, die Füße der Elenden, die Tritte der Geringen. Das sind wir. Wir sind gering und wir sind elend. Aber unsere Füße treten da drauf. Unsere Füße treten auf Krankheit, unsere Füße treten auf Sorgen, unsere Füße treten auf all diese Dinge. Und das ist, für mich war das überwältigend. Es kann sein, ihr sagt jetzt, haben wir uns schon gedacht, dass du jetzt mit dem Ding rüberkommst. Aber für mich war das wirklich überwältigend, zu sagen, okay, wenn das unter meinen Füßen ist, dann werde ich es dort lassen. Um meinetwillen und um Gottes Willen. Warum soll ich Dinge wieder auf den Thron heben, die Gott niedergestürzt hat? Und nieder und nieder und nieder. Und ich denke, es ist eine gute Zeit für jeden von uns. Wir machen jetzt eine Pause. Und jeder überlegt, was das ist, was ihn am meisten hindert, was ihn am meisten Sorgen macht. Ob das Krankheit ist, ob das Eifersucht ist, Neid ist. Oh, der ist in seiner Berufung und ich, mich sieht überhaupt keiner. Ob das Sorgen um eine Arbeitsstelle ist, ob das eine bescheidene Familiensituation ist, ob das der Wunsch nach irgendetwas ist, nach einem Partner, nach einem Kind, was auch immer. Wir nehmen das Ding jetzt und stellen es an die Stelle, wo es hingehört, nämlich unter unsere Füße. Und nicht, weil wir die Großen sind, sondern weil Gott das gemacht hat. Gott hat es runtergeholt und wir stellen es nicht wieder auf den Thron. Wir geben uns mal 2 Minuten. Und das kann jeder für sich beschließen und beten und ich bringe es wieder dorthin in die Position, die Gott dafür vorgesehen hat. Vater, wir lieben dich und wir lieben dein Wort. Und wir danken dir, wir proklamieren es, dass dein Wort über unseren Empfindungen steht und auch über unserem Alltagserleben steht. Dein Wort ist ewig, es kommt aus der Ewigkeit und hat in Ewigkeit Bestand. Und wir richten uns mehr nach deinem Wort als nach dem, was wir sehen, was wir erleben, was wir in unseren Empfindungen haben. Wir stellen dein Wort darüber her. Und wir entscheiden uns, die Dinge, die uns beschäftigen, unter unseren Füßen zu lassen, weil du sie darunter getan hast. Es steht geschrieben, es zertritt sie der Fuß der Geringen. Und das sind wir, Herr, und wir stellen uns mit unseren Füßen darauf. Amen. Schreibt euch diese Bibelstelle auf, ja? Das ist Jesaja 26, Vers 3 und bis 7, richtig knackig. Ihr müsst solche Stellen wissen. Das Wort Gottes zu kennen ist keine Möglichkeit, keine Option. Das Wort Gottes zu kennen ist eure Überlebenschance. Ihr müsst das Wort kennen. Das ist Priorität, das ist Pflicht vor allem anderen. Das ist wichtiger als Essen, das ist wichtiger als Schlafen, das ist wichtiger als Gemeinschaft mit Freunden. Ihr müsst euer Wort kennen. Das ist überlebenswichtig. Ich habe diese Woche eine Begegnung gehabt, wo jemand in einer großen Not ist und mir fiel die Stelle ein aus dem Psalm 23, ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und Stecken und Stab lassen sich leicht übersetzen. Der Stecken ist die Fürsorge, das Ding, womit man Schafe treibt, dass sie auf der Spur bleiben und gucken. Und dein Stab, einen Stab hatten die Könige, die Autorität ausgeübt haben. Und jetzt nehmen wir das mal rein in diesen Vers. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, deine Fürsorge und deine Autorität, sie trösten mich. Hey, wir haben jede Option, durchzukommen. Versteht ihr das? Wir haben jede Option. Und ich weiß, dass manche unter uns kämpfen mit wirklich harten Sachen. Da geht es nicht um, ich fühle mich heute mal nicht so gut. Und wir haben jede Möglichkeit. Gut. Jetzt habe ich aber nun mal Sorgen. Oder ich habe aber jetzt nun mal den Kummer. Und das ist ja auch wieder da, sobald ich hier zum Tempel hinaus bin und die Tür hinter mir zu ist. Und was nu? Und ist auch wieder so eine Stelle, die man kennen muss. 1. Johannes. Nee, Johannes 1. Evangelium des Johannes 1. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das sind Verse oder das sind Worte, die erschließen sich einem nicht aus der Kalten. Das liest man, entweder man liest drüber weg, irgendwann sagt man es auf wie ein Gedicht, aber wenn man sich das ins Herz fallen lässt, am Anfang war das Wort. Und dann geht der Vers weiter und ohne das Wort, ohne dasselbe, wurde nichts, was geworden ist. Ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Das heißt, Gott hatte Worte oder brauchte Worte, um unsere Erde zu schaffen, um Dinge, die nicht waren, in Existenz zu bringen. Steht geschrieben, du bist der, der das Nichtseiende ruft. Wieder Worte. Der ruft und es war da. Es geht um Worte. Also haben doch Worte Kraft. Am Anfang war das Wort. Also ist von jedem Ding, und davon können wir ausgehen, weil es geschrieben steht, der Anfang das Wort. Von jedem Ding. Und das ist der Punkt, warum in unserem Gedanken so ein furchtbarer Krieg tobt um unsere Gedanken und damit als nachfolgend um unsere Worte. Es geht ja, ich stehe vor irgendeinem Problem, ach du Scheiße, das schaffe ich nicht. Meine Gedanken. Das nächste, was passieren wird, ist, ich werde es aussprechen. Ich fürchte, ich schaffe das nicht. Am Anfang ist das Wort. Ich bin krank. Da könnte ich auch dran sterben. Versteht ihr den Krieg? Den Krieg in unseren Gedanken zu gewinnen? Die Worte, die nachfolgend ausgesprochen werden, sind für Himmel und Hölle richtig, richtig wichtig. Versteht ihr, in welchem Konflikt wir stehen? Das ist nicht nur ein Ding, dass ich für mich rumbattel und versuche, irgendwie mit dem Bubs an der Wand zu kommen. Das ist nicht die Dimension, von der wir hier reden. Wir reden von, du kannst nicht mal sagen, von globalen Ausmaßen, wir reden von kosmischen Ausmaßen. Der Krieg, der in deinem Kopf tobt und den du gewinnst oder verlierst, das hat eine Bedeutung im ganzen Kosmos, im ganzen Universum. Das Wort in deinem Mund hat Kraft. Und wie viel mehr das Wort, was du aussprichst, was geschrieben steht, weil es das Wort Gottes ist. Aber dazu musst du das Wort kennen. Und nicht, erinnert ihr euch an die Sache mit dem Jan hier, wie er das mit diesem Maß gemacht hat, nicht ungefähr wissen, was geschrieben steht, sondern genau wissen, was geschrieben steht. Da hat uns hier schätzen lassen, wie lang dieser Abstand ist bis hoch. Und wir hatten da ganz wunderliche Maße, die sehr nahe dran waren. Und 117,5 oder sowas war das Korrekte. Wäre keine Sau drauf gekommen. Aber wir müssen wissen, was geschrieben steht, um damit zu arbeiten, um damit anzugreifen. Mit ungefähr, naja, der Herr will mich heilen. Ja, und wo steht's? Und was steht geschrieben? Und dann nehmt das Wort und greift damit an. In unserem Jups, wir haben Leute drin, die kämpfen mit Krankheit. Richtig sehr. Und wir machen das miteinander. Jedes Mal wieder. Wir nehmen das Wort und wir kämpfen mit dem Wort. Und manchmal ist man müde und manchmal weiß man nicht richtig, naja, haben wir das schon mal gemacht. Nu, der Kampf ist zu Ende, wenn er zu Ende ist. Nicht, wenn ich keine Lust mehr habe. Wir kämpfen mit dem Wort. Das Wort ist unser Schwert und ist unser Schild und die Gemeinschaft, die wir haben, können wir nutzen, um Wort miteinander auszutauschen, uns gegenseitig zu ermutigen, zu sagen, du, es steht geschrieben. Ich weiß, es geht dir nicht gut, aber es steht geschrieben. Aber dazu müssen wir das Wort kennen. Das ist so wichtig für uns. Wir müssen also trainieren, die Gedanken Gottes zu denken und sie auszusprechen. Übrigens, wir haben in unserem Jups in Johannes, in Weber Johannes. Und das hat mich so geprägt. Da sagt immer, allein das Wort. Das ist so stark. Das ist so stark, ne? Du hörst zu und sagst, naja, ja. Da gibt's nichts dran zu wackeln. Da geht's nicht dran vorbei. Allein das Wort. Amen. Danke, Johannes, für deine Treue, das immer wieder zu sagen. Das ist so das, was wir brauchen. Ich habe diese gleiche oder eine ähnliche Einheit mal bei den Kindern gemacht. Und wir haben uns wirklich, wir haben trainiert, über den Situationen, wo wir drinnen stehen, die nicht so gut sind, gute Worte auszusprechen. Wir haben im Wort Gottes geguckt, wie Gott über uns denkt. Und wir haben gute Worte gefunden, die wir aussprechen über eine Situation, wo wir bis jetzt immer gesagt haben, wahrscheinlich schaffe ich es nicht. Oder immer ich, mich mag keiner. Oder lauter so Dinge. Es betrifft bei Kindern oft die Schule, oft die Freundschaften, Sportvereine, irgend sowas. Und es ist für Gott nicht unwesentlicher als Beruf oder als Glaubensleben oder irgendwas anders. Gott will uns dort, wo wir sind. Wir brauchen nichts Besonderes zu sein. Wir müssen nicht besonders heilig gucken und nicht besonders eifrig sein, unsere Dogmen unters Volk zu bringen. Gott will uns so, wie wir sind, wo wir stehen, mit all unseren Schwächen und all dem, was wir mit uns rumtragen. Aber Gott lässt uns nicht so. Wenn uns jemand fragt, was bist denn du? Mir würde als erstes einfallen, ich bin mehr als Überwinder, weil ich geliebt bin. Bumm. Vor vielen Jahren hatte der Betz-Christian mal hier vorne gestanden und hat gesagt, da hatte wohl einen Kurs, irgendein Managerkurs. Und was sind ihre Stärken? Und was fiel ihm ein? Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das sind Sachen, die müssen kommen. Die kommen aber nur, wenn wir unseren Geist, unsere Seele, unser Köppel damit gefüttert haben. Das sind die Sachen, die uns prägen. Das müssen die Sachen sein, die uns prägen, wenn wir mehr als Überwinder sein wollen. Ich habe übrigens schon herrliche Sachen erlebt mit diesen Sachen. Am Anfang war das Wort. Ich habe mich manchmal schon tüchtig weit rausgelehnt und habe Sachen ausgesprochen, auch vor ungläubigen Menschen. Ich dann dachte, bist du bescheuert? Was ist denn, wenn das jetzt nicht kommt? So viel zum Thema Glauben und Anne. Und Gott stellt sich zu unserem Wort. Gott stellt sich dahinter. Man wird dann auch eifriger im Gebet, sage ich euch gleich. Ja. Und das ist jetzt auch wichtig, wir müssen das Wort, was wir aussprechen und das Wort, was wir von Gott kriegen oder was wir selber über unseren Situationen aussprechen, mit Glauben verbinden. Weil auch das geschrieben steht. Wenn Jesus jemand geheilt hat, die haben ausgesprochen, was sie wollten. So, Herr, dass ich wieder sehen kann. Das war eine ganz konkrete Ansage. Da ging es nicht um, ach, berühre mich. Da ging es um, ich will wieder sehen. Herr, dass der Blutfluss aufhört, erinnert euch. Oder mach mein Kind lebendig, es ist tot. Oder mein Kind fällt ständig hin, fällt ins Feuer und ins Wasser und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Konkret, was willst du? Und was sagt Gott oder was sagt Jesus, wenn er was gemacht hat? Dein Glaube hat dir geholfen. Deswegen ist Glauben so wichtig. Und unser Glaube ist manchmal nicht das stabilste Ding. Wir sind schon tüchtig beeinflusst von Umständen und von dem, was wir im Kopf haben und dem, was wir schon mal gehört haben. Das Krasseste ist, wenn man so auf einem intellektuellen Trip ist und sich jede Idee philosophischer Art reinzieht, die man irgendwo herkriegen kann. Also ich rede da nicht überheblich drüber, weil ich das selber kenne. Ich denke gerne und ich lerne auch gerne und ich habe mir auch viel reingezogen, was das so betrifft. Ne, Sojé? Ach, gibt's ganz abgefahrenes Zeug. Warum ist Gott keine Frau zum Beispiel? Das Ding kommt aus der Hölle und führt nirgendwo hin. Aber solche Sachen, ne? Man lässt die zu, dann denkt man drauf rum und was. Wir müssen unser Denken einfach mit dem Wort Gottes füllen und mit Glauben verbinden. Und wo kriege ich Glauben her, wenn ich keinen habe? Aus dem Wort. immer aus dem Wort. Allein das Wort. Wenn ich keinen Glauben habe, für eine Situation zu beten oder für irgendwas Glauben aufzubringen, nehmt das Wort, lest, was geschrieben steht. Wie hat Gott gehandelt? Wie denkt Gott über euch? Ich drehe mich hier im Kreis, aber ihr versteht, wo es hingeht. Ihr versteht, wo es hingeht. Das ist das, was uns stützt, was uns aufrecht hält, was uns im letzten Ende in Bubs rettet. Und den Leuten ringsherum mit. Weil je mehr ich Wort ausspreche, je mehr ich Glauben dazu habe, desto mehr sehen Leute um uns herum Wunder. Das Coolste, was man sehen kann, ist doch ein Wunder. Ich habe Leute in meiner Umgebung, die sind von Herzen ungläubig und die warten schon drauf, dass was passiert, wenn ich was gesagt habe. Haben die ein Glück. Aber die denken garantiert nicht, Gott kann nicht oder das, was der eine glaubt, ist totaler Scheiß. Hupro nicht. Und das ist eure Chance, Glauben und Gott zu bezeugen in eurem Umfeld. Sprecht Wort Gottes aus und glaubt, was geschrieben steht. Jetzt kommen wir zu einer bisschen heißen Geschichte. Weil eins von diesen Gedankenkriegen, die wir führen, ist, ja, es war ja klar, es war wieder ich. Es passiert immer mir. Ich habe gebetet, was passiert? Nichts. Ich habe geglaubt, ich habe mich dort reingehängt, was passiert? Gott kümmert sich überhaupt nicht um mich. Der hat, was ich will. Der hat eine funktionierende Ehe. Der hat 10 Kinder. Der hat einen Job, wo er viel Geld verdient. Der lebt in der Berufung. Und ich? Kennt das jemand? Viele von uns Christen, damit meine ich Christen auch im weiteren Sinne als die Gemeinde, leben in dieser Opferhaltung. Naja, da muss ich eben drauf verzichten. Eigentlich sind wir ein bisschen sauer, dass wir es nicht haben, aber da müssen wir eben verzichten. Das ist so im Glauben. Wir sind eben ein Opfer unserer Umstände. Können wir auch nichts dran ändern. Das will der Herr so. Um uns zu disziplinieren, glaube ich. Und das ist das, was wir aussprechen. Aber das, was dahinter steht, ist eine Haltung. Das ist eine Haltung, wir sehen uns als Opfer. Wir sehen uns als Opfer von Umständen, von lieblosen Menschen um uns herum, im weitesten Sinne, bis hin zu total danebenen Geschwistern. Also wie können die? Bleibt dabei, wir sind die Opfer. Die Opfer in der Familie, die Opfer von unserem Chef. Wir sind, na klar. Und diese Haltung, Leute, bricht uns das Genick. Ob ein Sklave ist, entscheidet nicht, ob er für jemand anders arbeitet oder ob er Fesseln dran hat, ob er im Gefängnis ist oder ob er draußen ist. Das ist nicht der entscheidende Punkt über Sklave und Freisein. Die entscheidende Stelle oder der entscheidende Punkt, wo sich das entscheidet, ist die Haltung. Welche Haltung habe ich, entscheide darüber, bin ich Sklave oder bin ich frei? Einer der großen Männer der Bibel war ganz bestimmt Josef. Und Josef hatte so eine traumhafte, im Sinne des Wortes, traumhafte Verheißung auf seinem Leben. Erinnert euch, Kindergottesdienst, 1. Klasse. Alle Garben neigen sich vor der vom Josef. Sterne am Himmel. Alle Sterne verneigen sich vor dem Stern von Josef. Das war die strahlende Verheißung über seinem Leben. Josef war begünstigt in jeder Beziehung. Er war der Geliebte seines Vaters, er war der Sohn von der Frau, die er geliebt hat. Er hat mehr bekommen, er hat mehr Aufmerksamkeit gekriegt, er stand im Mittelpunkt, es war wunderbar, Josef zu sein. Und dann ging alles schief. dann wurde alles ganz anders. Und die Geschwister hatten ihre Eifersucht nicht mehr im Griff, so sehr nicht im Griff, dass sie ihn umbringen wollten. Gott sei Dank ist Ruben eingesprungen und hat gesagt, macht ihn nicht gleich tot, schmeißt ihn in diese Zisterne ohne Wasser. Und dann wurde er verkauft und kam ins Gefängnis auf den Sklavenmarkt. Denkt euch da mal rein, geht mal mit, benutzt mal eure Fantasie, was denkt ihr, wie cool das ist, auf dem Sklavenmarkt zu stehen? Ich nehme mal an, die Jungs hatten wenig an, dass man sehen konnte, ob sie Muskeln haben. Und dann gehen die Leute drumherum, gaffen dich an, naja, ob das was ist, wie viel, eine Top-Karriere, große Sterne, viele Sterne, alle verneigen sich, Josef auf dem Sklavenmarkt. Und dann kam er dem doch recht wieder nahe, er wurde eingesetzt und ist aufgestiegen im Haushalt seines Herrn, weil er treu war in dem, was er gemacht hat. Naja, vielleicht kommt jetzt doch die Verheißung und als nächstes ist er total abgestürzt, weil ihn die Frau geleimt hat von seinem Chef und falsche Sachen über ihn erzählt hat und er ist im Knast gelandet. Ohne Aussicht auf wieder rauskommen. Und die Gefängnisse im Orient waren kein Spaß. Da ging es mit Ketten und mit Dunkelheit und mit Ratten und mit Feuchtigkeit und mit wenig Essen und mit Schlägen zur Sache. Und Josef hatte die Haltung eines freien Mannes. Er hatte nie und nie in dieser ganzen Geschichte die Haltung eines Opfers. Er war kein Sklave. Und kein Sklave zu sein bedeutete, dass er wieder aufstieg. In dieser Situation, die ohne Hoffnung war, bedeutet eine Haltung den Unterschied zwischen Untergang und zwischen obendrauf bleiben. Das war so, als er als Sklave verkauft wurde in dem Haus von diesem, ich wusste es, dass ihr es wisst, Potiphar. Das war so in dem Haus von dem Potiphar, das war so im Gefängnis. Die Haltung hat ihn unterschieden von all den Menschen ringsherum. Diese Haltung. Das ist so, das gibt dem ganzen Ding so ein Gewicht. Das ist nicht nur was, wo man hier mal drüber redet, was man vielleicht in Erwägung ziehen könnte. Na, wer weiß, ob sie da recht hat. Das ist erprobt auf Knien und mit vielen Tränen. Und dem muss es dort nicht immer gut gegangen sein. Der hatte genau seine Zeiten, weil er ein Mensch war, 100%, wo er geweint hat, wo er traurig war, wo er ohne Hoffnung war. Aber seine Haltung war nie die, ich misstraue dem, was Gott gesagt hat. Und jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Die Haltung von unfreien Menschen, von Sklaven, von Leuten, die unter den Umständen sind, ist die Haltung von den Menschen, die Gott misstrauen. Jetzt kommt die Stelle, wo wir ein bisschen ehrlich sein müssten zu uns selber. Ist nicht schmeichelhaft zu sagen, okay, ich misstraue dir auch. Aber es ist so heilsam. Es ist so heilsam. Die Sachen, wo Sorgen über uns Herrschaft genommen haben, wo unsere Füße nicht die Füße der Geringen sind, die das Niedergestürzte im Staub zertreten, sondern wo wir noch unter dem Staub sind und den Staub hochheben, als wäre er sonst was. Die Haltung zuzugeben, ist nicht schmeichelhaft. Aber gebt sie zu, wenigstens vor euch selber und vor Gott. Ich bin kein Opfer. Sagt's mal, für euch ganz leise, braucht's nicht laut zu sagen, obwohl das auch cool ist. Ich bin kein Opfer. Ich bin kein Opfer. Absolut nicht. Ich bin auch in so einer prädestinierten Opferposition, ne? Alleinerziehend mit zwei Kindern und ach, und ich schaffe alles nicht. Definitiv, ich bin kein Opfer. Und niemand in meiner Umgebung hat den Eindruck, ich wäre eins. Bin ich ganz sicher. Ja, ich meine auch von meinen ungläubigen Freunden. Niemand denkt, ich wäre ein Opfer. Niemand von uns ist ein Opfer. Wir sind mehr als Überwinder, wir sind Geliebte. Unsere Füße zertreten dieses ganze Ding. Da gibt es kein Gewackel. Dieser Auszug vom Volk Ägypten Vom Volk Ägypten, vom Volk Israel aus Ägypten. Die waren ja Sklaven. Die waren also in dieser Opfermentalität groß geworden und hatten das verinnerlicht so sehr, dass es sie alles gekostet hat. Es hat sie ihre Berufung gekostet und es hat sie ihr Leben gekostet. Überlegt mal, was für eine Konsequenz das hat, die Opfermentalität zu kultivieren. Die waren Sklaven. Das heißt, sie hatten keine Verantwortung für das, was sie tun. Da war irgendjemand anders verantwortlich. Und wenn es nicht klappt, auch das ist eine Haltung von Sklaven. Was ist denn das für eine Pfeife? Braucht der Hilfe? Oder wir murren leise. Oh, herrlich. Erinnert euch, nachts unter der Bettdecke, so eine Scheiße. Keiner hört das, keiner sieht das. Es ist die Haltung von Sklaven. Wir haben keine Verantwortung. Irgendjemand hat hier einen Fehler gemacht. Irgendjemand ist da schon schuld dran. Und im letzten Ende ist es wahrscheinlich wieder Gott gewesen. Naja, war klar. Das Volk Israel schimpfte. Sie waren misstrauisch. Sie waren misstrauisch gegen Gott und gegen Mose. Sie schimpften, als der Pharao bockig wurde und die Arbeit verdoppelte. Sie schimpften, als sie am Schilfmeer standen und verfolgt wurden. Sie schimpften, als sie kein Fleisch hatten. Sie schimpften, weil sie kein Wasser hatten. Sie murrten, sie lehnten sich gegen jede Autorität auf. Auch das, Haltung von Sklaven. Sich gegen Autorität auflehnen, ist eine Haltung von Sklaven. Lass das sacken. Sie lehnten sich auf und lehnten Gottes Wege mit ihnen ab. Hat ihnen Gott eine Verheißung gegeben gehabt? Wer kennt die Verheißung, die das Volk Israel hatte? Ihr werdet sein in einem Land, wo Milch und Honig fließt. Das war mal die eine. Und dann ging es noch darum, dass sie Gottes Volk sein werden, dass sie ihn kennen werden. Das war die andere. Gott war so unfähig, seine Verheißungen in Existenz zu bringen mit einem Volk, was ihm permanent misstraute, dass er sie alle hat sterben lassen. Der hat die Verheißung nicht zurückgenommen. Aber er hat sie an die Kinder weitergeben müssen. Die Leute, die ihm geglaubt haben, haben das Ding überlebt. Das war Joshua und Kaleb. Aber die, die ihm permanent signalisiert haben, also du mich nicht, die haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Und wer von uns will seine Verheißung wegen seiner Haltung verlieren? Wer von uns will seine Berufung wegen seiner Haltung verlieren? Hey, das ist kostbar, was wir haben. Das ist cool, das ist kosmisch wichtig. Kosmisch klingt gut, ne? So schön groß. Nee, aber das ist wirklich. Überlegt nur mal. Der Andreas Drängmann aus der Neuplanitzer oder Jablanitzer Straße hat eine Bedeutung in der Ewigkeit. Wow, weil er eine Verheißung Gottes auf seinem Leben hat. Oder die Steffi, oder der Frank, oder die Evi, oder der Alex, oder wer auch immer. Wir haben Bedeutung in der Ewigkeit, wenn wir in diese Verheißung hineinwachsen. Guckt nur mal hin, von diesem Josef sprechen sie heute noch. Von den Menschen, die Gott hinterhergelaufen sind, das sind Generäle Gottes gewesen. Und die haben mit viel bezahlt, keine Frage. Es steht nirgendwo geschrieben, dass uns all dieser Kummer und diese Sachen, die die Welt erleidet, nicht treffen wird. Es trifft uns genauso. Wir kämpfen genauso gegen Arbeitslosigkeit und gegen kaputte Familien und gegen Krankheiten. Wir kämpfen dagegen. Aber was steht geschrieben? Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Sprüche 24. Guckt, was geschrieben steht in dem Psalm. Ich sah einen gewalttätigen, hochaufragend wie eine üppige Zeder, und als ich wieder vorbeikam, war er nicht mehr. Das ist das, was geschrieben steht dazu. Guckt euch an, was geschrieben steht, und stellt euch da drauf. Ja, ich bin kein Opfer. Ich nehme das Wort. Ich nehme die Position ein, nämlich als Geringer, nu, aber der Staub ist der Staub. Und selbst als Geringer zertrete ich den Staub mit meinen Füßen. Und ich nehme das Wort und ich greife an. Ich verändere die Situationen und das Umfeld und alles, wo Gott mich reinstellt. Den Anspruch dürfen wir haben. Das ist nicht Stolz und das ist nicht Vermessenheit. Das ist einfach der Anspruch, den das Wort Gottes, der im Wort Gottes liegt. Am Anfang war das Wort. Das Wort am Anfang. Nehmt das Wort, wenn wir es nicht nehmen, nimmt es keiner. So viel Stärke, so viel Autorität im Wort. Am Anfang war das Wort. Guck nochmal, wie viel Mist ausgesprochen wird. Es geht alles bergab. Und wenn du mit Leuten redest auf der Straße, wie viel böse Dinge ausgesprochen werden. Wie viel furchtbare Sachen über unserem Land ausgesprochen werden. Wenn wir nicht anfangen, gute Sachen auszusprechen, macht's niemand. Wenn wir nicht anfangen, Dinge in Existenz zu sprechen, die noch nicht sind, macht es niemand. Das geht sogar manchmal so weit, ich lese irgendwelche Meldungen in der Zeitung und manchmal, nicht immer, aber habe ich den Eindruck, bete, bete. Und das sind aussichtslose Sachen. Und ich bete und stehe dagegen auf im Namen Jesu. Das haben irgendwelche Leute in Syrien gefangen genommen, Journalisten, die sie angeschossen haben. Und die Leute haben sich an die Öffentlichkeit gewendet und haben gesagt, holt uns hier raus, wir können nicht mehr. Nu, sagt man, der Mann hat ein ganzes Volk versklavt. Scheiß auf dieses globale Denken. Denkt für die zwei Leute, die dort bitten, rausgeholt zu werden. Im Namen Jesu, wir beten, dass er kommt. Ja, dass ihr es schafft. Dass ihr durchkommt. Warum nicht? Warum wollen wir nicht in die Weltgeschichte eingreifen mit Gebet, mit guten Worten von Gott? Warum sind wir so klein im Denken und im Agieren? Wir haben jede Grundlage, groß zu denken. Weil wir alles, was weltverändernd ist, in der Hand haben. Wir haben das Wort. Ich muss nochmal zu meinem Opferdings der Bums zurückkommen, zum Selbstmitleid. Wer sich damit auskennt, weil er es praktiziert oder praktiziert hat, der weiß, dass das Rauskommen aus solchen Gedankenmustern nicht so einfach ist. Das braucht als allererstes eine Entscheidung. Als allererstes braucht es die Entscheidung, ich steige aus. Und wenn ich gewohnt bin, in Gedankengängen zu denken von Neid, der hat, ich hab nicht, dann ist das, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, ein ständiges Training zu trainieren und ich will nicht neidisch sein. Esst diesen Satz und spuckt ihn wieder aus, wenn diese Gedanken kommen. Ich will nicht neidisch sein. Ich bin nicht zornig. Ich glaube, dass ich geheilt bin. Ich bin nicht verzweifelt. Ich bin nicht ohne Hoffnung. Es solche Worte, dass sie rauskommen, wenn es zum Treffen kommt. Das ist der Punkt, wo klar wird, wir müssen Zeit investieren mit dem Wort. Wir müssen Zeit investieren in der Gegenwart Jesu. Sonst kommt nichts, wenn es zum Treffen kommt. Wenn wir uns nicht auftanken, Dann haben wir nichts dem entgegenzusetzen. Es ruppt uns mit weg. Es gibt mehr Stellen in der Bibel, wo geschrieben steht, dass große Wasser über uns kommen. Denk mal, wer schon mal am Meer war, weiß, was das bedeutet, große Wasser. Das ist, wow, da geht's zur Sache. Da hast du entweder Halt oder du findest dich irgendwo wieder. Das ist kein Spaß, was da kommt. Und wenn unsere Welt damit auch beschrieben wird, es werden große Wasser über dich kommen. Voll Gottes wird das manchmal gesagt. Es sind große Wasser über dich hingegangen. Dann braucht es etwas, was uns hält. Und was hält uns? Meine Füße stehen auf festem Grund. Was ist der feste Grund? Das Wort. Allein das Wort. Ihr werdet mich lieben, wenn ihr herausgeht. Das Wort, das Wort. Immer das Wort. Gut. Also, als allererstes, um aus Selbstmitleid rauszukommen, braucht es eine Entscheidung. Und als nächstes nicht diese blauäugige Idee, jetzt ist alles vorbei, sondern Training. Training, Training, Training. Dass wir immer wieder denken, ich bin nicht neidisch, ich bin nicht verzweifelt, ich bin nicht. setzt das dagegen, bis ihr das eher denkt, als der hat schon wieder. Selbstmitleid ist übrigens Sünde. Deswegen, weil es ist wie ein Sund. Ne? Wer an der See sich auskennt, das sind diese Gräben, die Festland und irgendwas anderes, vielleicht auch anderes Festland trennen und mit Meerwasser gefüllt sind. Sünde, Sund, trennt eins vom anderen. Selbstmitleid trennt uns von der Autorität, die Gott uns gegeben hat. Trennt uns von seiner Gegenwart in unserem Leben. Trennt uns von den Berufungen, die wir haben. Also, steht auf dagegen. Gut, das ist im Wesentlichen das, was ich euch sagen wollte. Vielleicht macht es wirklich Sinn, wir nehmen uns doch nochmal Zeit und beten das. Also wer das will, wer solche Sachen, solche Haltungen bei sich entdeckt hat, solche Opferhaltungen, solche Sklavenhaltungen, das ist nicht mein Ding. Ich bin kein Sklave. Ihr seid keine Sklaven. Das kommt im Denken Gottes überhaupt nicht vor. So denkt Gott überhaupt nicht über uns. Und dann lasst euch füllen von dem, was Gott über uns denkt. Ja, wir sollen umkehren davon. Wenn wir das haben, wer das nicht hat, muss das ja nicht machen. Und danach gucken wir mal, wie das Gebet weitergeht. Der Jan sagt gerade, wenn wir auch in diesem Selbstmitleid-Trip diese Idee pflegen, irgendjemand anders ist für meine Situation verantwortlich. Was weiß ich was, weil er sich nie richtig benommen hat mir gegenüber oder mich nie verstanden hat, meine Eltern oder weiß nicht was, dieser ganze Trip mit dem Kindheitstrauma, das ist okay, ich gehe damit um jeden Tag, aber man darf sich da auch nicht drauf ausruhen und auch nicht drauf festbleiben, weil das bringt einen nicht weiter. Also all die Stellen, wo wir der Meinung waren bis jetzt, ich hoffe mal, dass sich das ändert, irgendjemand ist dafür verantwortlich, dass es mir geht, wie es mir geht, braucht neben einer Entscheidung auch Vergebung. Und zwar Vergebung, die ich ausspreche. Und da muss man sich von dem Gedanken wieder erholen, dass Vergebung irgendwas mit Gefühlen zu tun hätte. Hat es nicht. Ihr braucht also nicht voller himmlischer Zuwendung gleich dem Menschen gegenüber zu sein. Aber ihr müsst die Entscheidung treffen, zu vergeben. Gott nimmt unsere Entscheidungen ernst. Unsere Gefühle folgen dem nach. Als allererstes treffe ich eine Entscheidung. Seid kühn, ehrlich, schneidet euch von solchen Sachen ab, die euch schlaflose Nächte kosten, die euch eure Autorität kosten, die euch eure Berufung kosten, die euch das Vorwärtsgehen kosten. Schneidet das Zeug ab. Braucht kein Mensch. Schleppen sich Millionen, Milliarden andere damit rum. Ihr nicht. Ihr seid Geliebte, ihr seid Überwinder, ihr seid eine Autorität. Nicht weil ihr seid, aber weil Gott in euch ist. Weil Jesus in uns Wohnung genommen hat. Aber er muss auch drin wohnen können. Und nicht ständig damit konfrontiert sein. Wir nehmen als erstes die Zeit, dass die Leute, die wirklich andere Leute für ihre Situationen verantwortlich machen, und ich sage das mal bewusst, auch zu Recht, ich will nichts runterspielen und nichts lächerlich machen, dass die Leute vergeben können, dass die Leute eine Entscheidung in ihrem Herzen treffen können, ich beende das Ding, an mir liegt's nicht. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein gutes, für dein starkes, für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort wirklich wie ein Schwert Seele und Leib und Geist scheidet. Dass es unterscheidet zwischen dem, was dir wichtig ist und dem, was nicht wichtig ist, was uns hindert und hält. Herr, und wir stehen vor dir als Menschen und du kennst unser Herz, du kennst unseren Kummer, den wir haben und unsere vielen Gedanken, unsere Tränen, die keiner sieht, unseren Schmerz. Du weißt alle Dinge, Herr. Und wir kommen vor dich, um Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, Dinge zu beenden, die uns hindern, vorwärts zu gehen mit dir. Herr, und ich danke dir für all die Geschwister, die sich verabschieden von Gedanken, dass sie Opfer sind von Menschen, Opfer sind von Leuten, die mächtiger sind als sie. Und ich spreche euch Freiheit zu im Namen Jesu. Ihr seid frei. Frei von all diesen Menschen, die ihre Last auf euch gelegt haben, ihre eigene Unvollkommenheit, vielleicht ihre Bosheit. Ihr seid frei davon im Namen Jesu. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du tröstest und dass du Tränen aufwischst. Heiliger Geist, dass du kommst auch mit guten Gefühlen, dass man merkt, dass man spüren kann, wie es sich anfühlt, Vergebung zu gewähren, in Freiheit selber zu kommen. Herr, und wir wollen zu dir kommen nochmal mit diesem Anliegen, dass wir Dinge unter die Füße nehmen wollen oder unter unseren Füßen zertreten wollen, die uns hindern, hineinzukommen in die Berufungen, in die kostbaren Ideen, die du für uns hast. Wir wollen sie in den Staub treten, wir wollen sie hinter uns lassen, unter uns lassen, da wo sie hingehören. Und wir wollen dir mehr vertrauen als allem anderen. Nehmt euch Zeit, macht die Gedanken fest, die ihr habt in eurem Herzen. Heiliger Geist, wirke du. Bring du in Erinnerung, was wichtig ist. Herr, auch wo Selbstmitleid uns bremst, wo wir eine Sklavenmentalität an den Tag gelegt haben, wo wir leiden unter den Dingen, die nicht in Ordnung zu kommen scheinen und wo wir uns als Opfer von dir gesehen haben, Herr. Wir kehren um davon. Wir tun Buße, Herr. Es tut uns leid, dass wir dir das zugeschrieben haben, dass wir misstrauisch sind gegen das Gute, was du uns geben willst, dass wir dieses Na immer in unserem Herzen haben. Kehren um davon und wir beten, Herr, dass wir in deine Freiheit hineinkommen, dass wir freie Menschen sind, so wie es der Josef im Gefängnis war. Wir beten, dass wir in den Umständen, in denen wir stehen, regieren, dass nichts an unserer Haltung uns hindert, in die Berufungen zu kommen, die du auf unser Leben gelegt hast. Dass wir vorbereitet sind für das große und gute Werk, was du tust, Herr. Dass wir deine Autorität im Wort nehmen und damit Situationen verändern. Komm du, Herr Jesus, mit deiner heiligen Gegenwart, verändere du uns. Amen.